Dieser Podcast wird unterstützt von Wiener Berger. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Sommer 2022. In einer Wohnung in Wien liegen drei Handys und ein Laptop zum Abholen bereit. Sie enthalten brisante Daten über Österreichs Politik und Sicherheitsbehörden. Wie diese Geräte dorthin gekommen sind, ist eine Geschichte für sich. Doch an diesem Tag sollen sie aus Österreich weggebracht werden. Von ausländischen Agenten.
Und die dürften ein quasi Spionagering gewesen sein, der für Russland aktiv war in Europa. Die Zuordnung ist nicht ganz klar. Vermutlich FSB, also russischer Inlandsgeheimdienst, der auch gerne im Ausland Dinge macht trotzdem.
Und die russischen Geheimdienste haben in Österreich einen Verbindungsmann, so der Verdacht des Bundeskriminalamts. Einen Mann, der österreichische Geheimnisse eigentlich vor ausländischem Zugriff schützen sollte. Der ehemalige Verfassungsschützer Egisto Ott.
Er hat mutmaßlich diese Handys verkauft und russische Agenten getroffen, während er Beschuldigter in Spionageermittlungen war. Also da sagt die Staatsanwaltschaft dann, das geht nicht mehr, wenn wir den freilassen, macht er das übermorgen wieder.
Denn seit kurzem sitzt Ott in Untersuchungshaft. Und mit seinen mutmaßlichen Machenschaften kommen auch weitere geheime Verbindungen nach Russland zurück in den Fokus. Bis hin zum wohl meistgesuchten Österreicher und mutmaßlichen Wirecard-Betrüger Jan Marschalek. Fabian Schmid, leitender Redakteur Investigativ beim Standard. Wir reden heute mal wieder über einen Namen, den unsere treuen Hörerinnen und Hörer schon recht gut kennen, nämlich über Egisto Ott. Unsere Geschichte heute endet im Gefängnis, führt zwischenzeitlich zu internationalen Spionageringen, aber sie beginnt bei einem Bootsausflug in der Nähe von Tulln im Jahr 2017. Fabian, was ist damals passiert?
Ja, das war gewissermaßen ein Mitarbeiterausflug des Kabinetts von Wolfgang Sobotka, der damals Innenminister war. Da war zum Beispiel die Ehefrau des heutigen Kanzlers, Karl Nehammer, die Katharina Nehammer dabei, die war ja damals auch im Presseteam von Sobotka. Da war Michael Takacs dabei, der jetzt Bundespolizeidirektor ist, Gernot Meyer, der quasi das Fremdenamt leitet. Also da waren sehr viele ÖVP-nahe, wichtige Persönlichkeiten aus dem Innenministerium dabei, um quasi Teambuilding zu betreiben. Und da hat man sich eben die Fahrt auf Booten, auf Kanus ausgesucht. Und offenbar war das eine wackelige Angelegenheit, weil das Boot mit Katharina Nehammer, dem langjährigen Kabinettschef Michael Kleubmüller und anderen gekentert ist und sehr viele Handys da ins Wasser fielen. Und weil man im Innenministerium ja über gewisse IT-Expertise verfügt, hat man dann gedacht, man repariert die in-house und das war quasi der Beginn einer Geschichte mit brisanten Folgen.
Wie ist die Geschichte weitergegangen und vor allem, wie ist das mit den Handys weitergegangen?
Ja, also die Diensthandys gingen dann an einen IT-Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, der offenbar sie nicht repariert oder nicht nur repariert hat, sondern auch Inhalte kopiert hat, beziehungsweise die Smartphones an sich weitergegeben hat, der offenbar gesagt hat, na, da kann man nichts machen, da sind die Daten nicht rekonstruierbar und in Wahrheit hat er die Daten gesammelt und anderen zur Verfügung gestellt, zum Beispiel eben diesem auch langjährigen BVD-Mitarbeiter namens Egisto Ott. Und es gab recht viele Gerüchte, was jetzt mit diesen Handys los ist. Es war auch lange unklar, welche Handys das sind. Teilweise hieß es mal, es gäbe sogar ein Handy von Sobotka. Das stimmt nicht. Teilweise hieß es, es gäbe auch ein Handy von Kathi Nehammer. Das stimmt auch nicht. Die hat das Handy klugerweise nicht mitgehabt auf der Bootsfahrt. Und am Schluss war relativ klar, es gibt eben drei Mobiltelefone, das von Kleubmüller, das von Michael Takacs und das von Gernot Meyer. Und die liegen bei einer Gruppe, man kann gewissermaßen sagen, abtrünniger Verfassungsschützer, die eben eine Intrige planten gegen das ÖVP-dominierte Innenministerium. Und ein Teil dieser Intrige war es offenbar, die Inhalte dieses Handys zu verteilen. Also da geht es um das Smartphone von Michael Kleubmüller. Da haben Inhalte auch uns erreicht und wir haben da natürlich dann darüber berichtet, weil wenn wir Informationen erhalten, die von öffentlichem Interesse sind und wir die nachprüfen können, dann sind die zu berichten. Da ist relativ egal, woher die kommen. Damit kann man sich da dann nicht befassen, sondern mit dem Inhalt. Und das hat dann auch Ermittlungen gegen den Handyinhaber Michael Kleubmüller ausgelöst, weil in diesen Chats sehr viel stand, das eben in Richtung Postenkorruption und Einflussnahme ging. Ja, aber jetzt sind wir quasi schon sehr weit abgekommen. Kleubmüller bestreitet das jedenfalls. Die Ermittlungen laufen nach wie vor. Es gilt die Unschuldsvermutung. Aber offenbar war man mit diesem Effekt noch nicht ganz zufrieden oder beziehungsweise wollte die Handys anderweitig noch verwerten. Und jetzt ist man draufgekommen, dass Egisto Ott mit ziemlicher Sicherheit diese 3 Handys an Agenten des russischen Geheimdienstes verkauft hat. Und das ist dann schon eine spektakuläre Wendung.
Spätestens an diesem Punkt müssen wir nochmal drüber reden. Wer ist denn eigentlich dieser Egisto Ott? Und wie kann das sein, dass ein Mann, der doch eigentlich beim Verfassungsschutz, beim BVT gearbeitet hat, so enge Kontakte zu Russland haben soll?
Ja, also Egisto Ott ist wirklich ein Urgestein im Verfassungsschutz. Der war schon in den 1990er Jahren in quasi der Vorgängerorganisation des BVT, ist dann auch ins BVT gekommen, hat dort immer wieder Konflikte gehabt mit Vorgesetzten. Egisto, der Name deutet es schon an, also er kommt aus Südtirol, hat sich unterdrückt gefühlt als Südtiroler unter einem Nordtiroler Direktor, nämlich Peter Griedling. Zeitweise ist Ott auch zuerst als Verbindungsbeamter nach Rom, dann in die Türkei gekommen, aber eigentlich gab es überall recht rasch Konflikte, sodass er dann doch wieder im BVT gelandet ist, dort zeitweise auch für verdeckte Ermittlungen zuständig war, also verdeckte Ermittler geführt hat. Und er hat sich im Laufe der Zeit ein internationales Netzwerk zu Nachrichtendiensten und Geheimdiensten aufgebaut, sehr viele Kontakte gehabt und sicher auch sehr viel Erfahrung. Und es soll schon sehr früh Hinweise gegeben haben, dass Partnerdienste gewarnt haben vor Egisto Ott. Bekannt ist es ab 2017. Damals soll er sich eine ganze Reihe von Dokumenten von seiner dienstlichen E-Mail-Adresse auf seine private geschickt haben, sie also quasi außerhalb des gesicherten Bereichs gebracht haben. Da haben sich dann mutmaßlich die britischen Dienste beim damaligen BVT-Direktor Griedling gemeldet und ihm mitgeteilt, dass dieser Mitarbeiter eben E-Mails und Informationen nach außen trägt und dass sie vermuten, dass er für einen ausländischen Dienst tätig ist, nämlich Russland. Und Ott hat das sehr, sehr lange bestritten, auch wenn sich die Beweise immer mehr auftürmten oder die Indizien, die gegen ihn sprechen. Es gab ja da dann noch die ganze Marschalek-Kiste, wo wir auch noch drüber reden werden. Und ja, Egisto Ott, gleichzeitig hat er sich aufgebaut als eine Art von Zentrum für all jene BVD- und Innenministeriumsmitarbeiter, die unzufrieden, frustriert waren oder die vielleicht Geld machen wollten, und hat so auch sehr viele Informationen gesammelt, und so dürften auch die Handys zu ihm gelangt sein.
Also diese sehr wichtigen, sichergestellten Handys von Ministeriumsmitarbeitern landen bei Egisto Ott, und was dann? Der schleust die dann nach Russland oder wie?
Ja, wobei da relativ viel Zeit vergeht. Also wir wissen aus den Ermittlungsakten, dass man versucht hat, Daten wiederherzustellen. Also das betrifft vor allem die Smartphones von Takac und von Meyer. Das von Kleubmüller war offenbar recht einfach zugänglich und auslesbar, aber die anderen 2 Smartphones nicht. Wir haben da Chatnachrichten im Ermittlungsakt, die zeigen, sie versuchen irgendwie einen israelischen IT-Techniker aufzutreiben, der das entschlüsseln und aufknacken kann. Das ist dann aber zu teuer. Dann landet das Handy mal da in einem Blumentopf und so weiter und so fort, bis diese ganze Sache schon auffliegt. Und was dann brisant ist, dass trotzdem offenbar Ott noch physisch Handys hatte, diese Handys hatte, und dass er sie, obwohl er wirklich schon wegen dutzender Delikte als Beschuldigter galt und schon in U-Haft gewesen ist und schon Hausdurchsuchungen erlebt hat, dass er trotzdem noch Kontakt hatte zu russischen Agenten und diese Handys dann ihnen übergeben hat in der Wohnung eines Verwandten.
Fabian, diesen Blumentopf, den du angesprochen hast, müssen wir ein anderes Mal noch besprechen. Aber wichtig für diese Geschichte, diese russischen Agenten, wer sollen denn die gewesen sein, die dann tatsächlich die Handys abgeholt haben? Wie hat sich das abgespielt?
Also das ist eine Gruppe von Bulgarinnen und Bulgaren offenbar. und die dürften ein quasi Spionagering gewesen sein, der für Russland aktiv war in Europa. Die Zuordnung ist nicht ganz klar. Vermutlich FSB, also russischer Inlandsgeheimdienst, der auch gern im Ausland Dinge macht trotzdem. Und die haben sich erwischen lassen in Großbritannien im Frühjahr, also vor rund einem Jahr, im Frühjahr 2023. Also ziemlich stümperhaft, dass da gleich 6 Agentinnen und Agenten den britischen Behörden in die Hände gefallen sind. Nicht nur das, sondern auch zahlreiche Chats, wo man rekonstruieren konnte, was diese Personen innerhalb Europas und Großbritanniens gemacht haben.
Und diese bulgarischen SpionInnen für Russland sind dann in Wien aufgeschlagen und haben diese Geräte von Wien nach Moskau gebracht, oder wie ist das abgelaufen?
Also relativ gesichert ist, dass diese Gruppe oder ein Teil dieser Gruppe die Smartphones in Wien an sich genommen hat von Egisto Ott. Wie dann die weitere Kette ist, ist noch unklar. Also da gibt es auch Hinweise darauf, dass zum Beispiel etwas via Istanbul gelaufen sein könnte, also dass das nicht direkt von Europa nach Moskau war. Aber diese Gruppe hat auf jeden Fall etwas damit zu tun gehabt. Das geht aus den Chats hervor. Die hat etwas zu tun gehabt mit der Bezahlung und mit der Abnahme bzw. Übergabe der Smartphones. Und dazu kommt dann auch noch ein Laptop, der bei einem weiteren Termin übergeben worden sein soll.
Mhm. Aber so ein Laptop war nicht bei diesem Kanu-Ausflug am Anfang der Folge dabei, oder? Was ist das für ein Laptop? Wo kommt der her? Um was geht's da?
Der Laptop ist derzeit noch sehr mysteriös. Das ist ein sogenannter SINA-Laptop, sichere Netzwerkarchitektur. Das wird in Europa benutzt von sehr vielen Sicherheitsbehörden. Wir sind da gerade dabei, nachzugehen, ob in Österreich SINA-Laptops zum Einsatz kamen. Das ist quasi entwickelt worden in Deutschland, ist vor allem beim deutschen Verfassungsschutz aktiv, um eben heiklere Informationen zu übermitteln. In Österreich werden auch SINA-Produkte genutzt, allerdings, soweit wir wissen, keine Laptops. Das heißt, es ist eine große Frage, wo das herkommt, und es heißt auch in Ermittlungsakten, dass das eben womöglich aus einem anderen EU-Staat kommt.
Also da könnte die noch viel größere Geschichte dahinter stecken als unsere österreichischen Beamtenhandys. Aber Fabian, du hast vorher schon Jan Marszalek angesprochen, diesen mutmaßlichen Wirtschaftskriminellen rund um den Wirecard-Skandal und nunmehrigen Spion in Russland. Wie genau steckt denn der jetzt in der ganzen Sache mit diesen nach Russland geschmuggelten Handys drinnen?
Ja, Jan Marszalek ist offenbar jetzt in einer Führungsposition bei einem russischen Geheimdienst, vermutlich dem FSB, aktiv. Wir haben da ja schon auch in Inside Austria einiges darüber berichtet, dass wir und der Spiegel und ZDF und die Insider ja versucht haben zu rekonstruieren, wie sind die Kontakte zwischen Marszalek und russischen Diensten in den vergangenen Jahren gewesen, und haben gesehen, dass der eigentlich seit 10 Jahren, also noch wirklich sehr aktiv bei Wirecard war, dass da schon Kontakte geknüpft wurden und dass Marszalek quasi immer enger an russische Dienste gebunden wurde und dann ja auch die Flucht erfolgte nach dem Zusammenbruch von Wirecard nach Moskau. Dort dürfte er in Empfang genommen worden sein von Personen, die den Nachrichtendiensten zumindest nahestehen, ist mit neuer Identität versorgt worden, und ja, jetzt setzt er offenbar seine Fähigkeiten für den russischen Dienst ein, und da gibt's einige Chats, die eben in Großbritannien gefunden wurden, die eben von Marszalek direkt stammen, wo er zum Beispiel Übergabeorte für die Smartphones vorschlägt oder wo er über die Bezahlung spricht. Und wir wissen ja, dass Marszalek zumindest indirekt schon seit vielen Jahren mit Egisto Ott zusammengearbeitet hat.
Wir sind gleich zurück.
Wie kriegen Sie Leute zur Wahl? Wir haben über das Friedensprojekt geredet, da wird eine junge Generation sagen, ja und, das ist schon geschehen.
Aber jetzt haben wir eine Bedrohung.
Dieses Recht auf Freiheit.
Demokratie.
Gibt es noch leistbaren Wohnraum? Wer profitiert von der Inflation? Vom Klimawandel über Herausforderungen in der Kreislaufwirtschaft bis zur Zukunft Österreichs und Europas. Heimo Scheuch, CEO von Wienerberger, diskutiert mit Gästen aus Wirtschaft und Industrie Themen wie Bauwirtschaft, Finanzen und Gesellschaft. Jetzt auf wienerberger.com/podcast.
Fabian, du hast gerade schon angesprochen, wir haben vor kurzem erst eine ausführliche Inside Austria-Serie über Jan Marszaleks geheimes Leben nach seiner Flucht nach Russland gemacht. Den Link dazu werden wir auch nochmal in die Shownotes packen. Aber in dieser Serie kommt auch vor, dass es nicht das erste Mal war, dass Egisto Ott und Jan Marszalek auch im Dunstkreis von Russland zusammengearbeitet haben, oder? Also ganz kurz zusammengefasst, wie war Egisto Ott da früher schon verwickelt?
Ja, also da geht es um eine Person namens Martin Weiß, der war lange Zeit Abteilungsleiter im Verfassungsschutz, eine wichtige Person dort, über die viele Informationen gelaufen sind. Und Weiß ist spätestens 2018 offiziell zu Marschalek gewechselt, war dort quasi als eine Art Sicherheitsberater tätig. Und Marschalek und dessen auch vermutlich Geheimdienstkontakte hatten viele Wünsche zur Abklärung von bestimmten Personen, Geschäftspartnern, aber auch ganz andere Personen, die halt irgendwie im Leben von Marschalek aufgetaucht wurden. Und der wollte dann immer sofort wissen, was liegt über den vor bei europäischen Behörden. Und Weiß hat da offenbar auf seine Kontakte aus dem Verfassungsschutz zurückgegriffen, vor allem auf Egisto Ott, der dann versucht hat, an diese Informationen aus internen Datenbanken zu gelangen. Und eben all das ist offenbar gelaufen, obwohl Ott schon als Beschuldigter galt im Spionageverdachtsfall. Also es ist eine sehr bizarre Gemengelage mit vielen Personen, die ihre Positionen offenbar ausgenutzt haben und zu Geld machen wollten.
Jetzt verstehe ich, dass Jan Marschalek, der vielleicht immer schon so ein Agentenfabel gehabt hat, wissen wollte, was in seinem Umfeld so los ist und deswegen diese ganzen Informationen eingeholt hat. Aber warum will denn bitte der Kreml, warum will Wladimir Putin Informationen über österreichische Beamte zukaufen? Was für brisante Informationen sind auf diesen Handys drauf, die Österreich noch gefährlich werden könnten in den Händen Russlands?
Also prinzipiell glaube ich, dass ein Nachrichtendienst will einmal Informationen. Punkt. Also das ist oftmals weniger die Frage, was bringt es jetzt, als besser Informationen zu haben als nicht. Und das war offenbar ein Mittel, um relativ günstig und einfach Informationen zu erlangen. Ganz so ohne ist das alles aber nicht. Das waren, wie gesagt, oder sind Spitzenbeamte im Innenministerium. Wir wissen aus den Daten, die uns vorliegen, also aus Inhalten des Schäuble-Müller-Handys, die auch zu uns gelangt sind, dass man aus diesen Chats natürlich schon eine sehr genaue Ableitung machen kann, wer ist mit wem in Kontakt, wie läuft das intern ab, wie reagieren quasi die gewissen Netzwerke, wenn etwas passiert, wie ist es politisch. Also das ist alles, sind das schon Sachen, die ein Nachrichtendienst sehr gern wissen will, gerade auch im Bereich des Innenministeriums, wo ja auch eben jetzt die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst dranhängt. Gleichzeitig ist Michael Takacs ja schon seit vielen Jahren ein guter Freund von Karl Nehammer, der heute Kanzler ist. Vielleicht findet man da auch Sachen, die für Russland interessant sind. Das weiß man alles nicht so genau. Und allein schon der Akt, der Vorgang an sich und auch wenn es öffentlich wird, ist ein Zeichen von einer gewissen Kutzpe und von einer, ja, vielleicht auch ein bisschen einer Bedrohung durch Russland, das eben zeigt, wir machen sowas auch mitten in Wien, mitten in Österreich. Und gleichzeitig durch die Architektur der Europäischen Union ist es ja auch nur so, wenn man ein Land quasi ein bisschen drehen kann oder weiß, wo man ansetzen muss, um es ein bisschen in Richtung Russland zu drehen, dann kann sehr viel blockiert werden in europäischen Institutionen. Und Österreich ist da sicher eines der Länder, die man am ehesten angreifen kann als Russland.
Und du hast ja schon angesprochen, dass auch noch andere EU-Länder in die Geschichte hineingezogen werden könnten, je nachdem, was es mit diesem Laptop auf sich hat. Und das ganz Spannende an der ganzen Geschichte ist ja auch, wie du gesagt hast, gegen Egisto Ott ist ja schon sehr lange ermittelt worden. Trotzdem konnte er anscheinend jahrelang agieren, wie er wollte. Sehr spannend an dem Ganzen, auch in unserer Inside Austria-Serie haben wir auch gehört, wie ein Kollege von uns vom Spiegel bei Egisto Ott in Kärnten, glaube ich, war das, vorbeigeschaut hat, ihn getroffen hat, mit ihm über das Ganze gesprochen hat, ihm auch diese Vorwürfe gesagt hat, ihn konfrontiert hat. Und dem war das alles, so wie ich das verstanden habe, relativ egal. Der hat das entspannt und gelassen gesehen. Und jetzt sitzt er im Gefängnis. Also was hat sich jetzt gerade geändert, dass Egisto Ott nun doch hinter Gitter gebracht hat vorerst?
Naja, man hat sich ja relativ sicher gefühlt und man muss auch sagen, also ich glaube, wenn diese Agenten in Großbritannien, die bulgarischstämmigen, nicht geschnappt worden wären und nicht so viele Chats den britischen Behörden in die Hände gefallen wären, dann würde man all das vermutlich nicht wissen. Und das ist natürlich schon einmalig und außergewöhnlich, dass man an solche Chats gelangt. Also es ist auch nicht ganz verständlich für mich, weil ich eigentlich denken würde, die agieren alle mit sehr rasch selbstlöschenden Nachrichten, aber die Briten haben da wirklich offenbar einen Schatz ergattert und insofern kommen da jetzt wohl Sachen ans Tageslicht, von denen die Beteiligten glaubten, dass nie und nimmer Behörden sie dabei erwischen würden. Gleichzeitig stimmt ja auch, es wird schon seit vielen Jahren sehr viel ermittelt, aber es war halt noch nicht anklagereif und einige Sachen wurden dann auch zum Beispiel vom Oberlandesgericht, wurde also zur Einstellung aufgefordert der Ermittlungen. Also im März 2023 zum Beispiel hat das Oberlandesgericht Wien und der Staatsanwaltschaft Wien aufgetragen, nicht mehr gegen Ott wegen Spionagevorwürfen zu ermitteln, weil man gesagt hat, okay, er ermittelt jetzt seit 6 Jahren und schafft keine Anklage, salopp gesagt, dann müsst ihr das jetzt einstellen. Jetzt hat sich das natürlich wieder geändert durch diese neuen Beweise. Aber es gab schon Gründe, glaube ich, warum man optimistisch war.
Wie geht es jetzt für Gisdort weiter? Der sitzt jetzt im Gefängnis vorerst. Ich nehme an, es gilt die Unschuldsvermutung wie immer.
Ja, also die Untersuchungshaft ist jetzt verhängt worden aus mehreren Gründen. Also erstens natürlich Tatbegehungsgefahr, also Wiederholungsgefahr, klar. Er hat mutmaßlich diese Handys verkauft und russische Agenten getroffen, während er Beschuldigter in Spionageermittlungen war. Also da sagt die Staatsanwaltschaft dann, das geht nicht mehr, wenn wir den freilassen, macht er das übermorgen wieder. Das ist einmal ein Grund. Dann zweitens denke ich, dass auch Fluchtgefahr als Argument angeführt wurde, weil in den Chats auch die Rede davon ist, dass Marschalek den Martin Weiß evakuiert habe nach Dubai. Der lebt jetzt tatsächlich in Dubai, ist quasi außerhalb des Zugriffs unserer Behörden. Von dem her glaube ich, dass das eine recht lange Untersuchungshaft von Egisto Ott werden könnte. Vor allem schauen die Beweise jetzt schon recht erdrückend aus. Also da wird man schauen.
Aber was sagt denn jetzt der Gisto Ott zu dem Ganzen? Ist er irgendwie geständig? Gibt er zu, dass da was Falsches passiert ist oder bleibt er dabei, dass da alles irgendwie ganz korrekt gelaufen sein soll?
Also es gab jetzt heute schon Meldungen von der Krone zum Beispiel, dass er ein Teilgeständnis abgelegt hat, aber wir können das nicht bestätigen und auch die Kollegen vom Kurier haben das so nicht verifizieren können. Ich glaube, es ist auch relativ egal, ob wir das heute oder morgen oder übermorgen erfahren. Das wird sich jetzt eine Weile ziehen, denke ich. Aber Fakt ist, wenn er geständig sein sollte, dann wird das sehr, sehr spannend noch sein. Und ansonsten werden wir auf jeden Fall im Herbst mehr erfahren, weil dann diese bulgarischen Agenten in London vor Gericht kommen.
Wenn es gesicherte Informationen auch zu einem möglichen Geständnis von Egisto Ott gibt, dann kann man die natürlich gleich auf der standard.at nachlesen. Und in einigen Tagen soll dann auch noch ein sogenannter Sicherheitsrat vom Bundeskanzler austagen zu der ganzen Causa. Erwartest du dir davon, dass da irgendwas Interessantes dabei herauskommt?
Eigentlich nicht, weil also wir haben schon viele nationale Sicherheitsräte oder Sitzungen des Sicherheitsrats, genauer gesagt, erlebt und das war alles jetzt, also erstens darf darüber nicht gesprochen werden, was dort den Abgeordneten und so weiter erzählt wird und meistens ist es so, dass die Infos dann eh nach draußen dringen. Also das ist mehr halt ein Signal, okay, das ist jetzt wirklich heftig, was passiert ist und deshalb rufen wir dieses Gremium ein. Leider ist es ja so, dass die ÖVP offenbar ihren Urschussantrag so formuliert hat, dass man nicht zu Russland fragen darf. Das heißt, dieser Urschuss zu rot-blauem Machtmissbrauch, der eigentlich auch die Ära Kickl und so weiter untersucht, da kann Russland offenbar nicht abgefragt werden. Deshalb wäre meine Hoffnung, dass aufgrund der Brisanz dieser Ereignisse ein neuer Urschuss eingesetzt wird, wenn dann der Nationalrat gewählt wurde im Herbst.
Es gibt auf jeden Fall schon einige parlamentarische Anfragen zu dem ganzen Themenkomplex. Ob es dann auch zum Urschuss kommt, werden wir sehen. Aber Fabian, wenn du jetzt schon ansprichst, eben die ganzen verschiedenen Parteien, ich meine, diese ganze Geschichte, wenn da jahrelang für Russland mutmaßlich spioniert wurde, die Ermittlungsbehörden wussten davon und trotzdem passiert noch mehr, eben auch mit wichtigen Beamtenhandys, hat das Ganze nicht auch eine politische Komponente? Also gibt es irgendwelche Parteien, die sich da verantwortlich fühlen müssen, dass das Ganze passiert? Oder vielleicht auch anders gefragt, steht das Egisto Ott eigentlich irgendeiner Partei nahe?
Also bezüglich der Frage, ob Egisto Ott einer Partei nahe steht, also man kann mit Sicherheit sagen, dass er vor einigen Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, der Sozialdemokratie nahe stand. Er war auch, soweit ich weiß, Personalvertreter im Verfassungsschutz bzw. im Innenministerium, also roter Gewerkschafter. Das dürfte sich aber dann gedreht haben. Also die intensivsten Kontakte sind eigentlich in Richtung FPÖ erfolgt in den vergangenen Jahren. Und er hat auch andere Personen getroffen, zum Beispiel einen NEOS-Politiker und Peter Pilz, was aber an sich, also wir wissen nicht genau, was da an Informationen geflossen ist, aber man kann sagen, er hat seine Informationen offenbar breit streuen wollen oder seine Frustrationen einem breiten Kreis mitteilen wollen. Und ich glaube, es gibt mehrere Parteien, die sich da in die Pflicht nehmen müssen. Die FPÖ hat auf jeden Fall durchaus mit Ott zu tun gehabt, auch im Zuge all dieser Verfassungsschutzskandale, die unter Kickl passiert sind. Ich glaube, da kann man sich schon hinterfragen. Und bezüglich der ÖVP ist natürlich auch, dass sehr viel einfach in jener Zeit passiert, in der die ÖVP-Politiker oder der ÖVP nahestehende Spitzenbeamte die Aufsicht hatten über all das. Also da hat sich einfach eine Art von Zelle gebildet im BVT und man ist da nicht draufgekommen. Und gleichzeitig waren natürlich auch Leute, die früher in Kabinetten von ÖVP-Ministern gearbeitet haben, auch für Wirecard tätig. Also da gibt es, glaube ich, noch einiges aufzuklären. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man rasch eine Gesetzesreform macht und einfach schärfere Strafen für Spionage, nicht nur schärfere Strafen, sondern dass man das auch besser und konkreter definiert, was Spionage ist, weil zurzeit ist immer wieder zu hören, dass es nahezu unmöglich ist, jemanden zu verurteilen wegen Spionage in Österreich.
Das heißt, der Prozess rund um Magister Ott wird noch spannend. Eine letzte Frage habe ich noch, Fabian. Jetzt haben wir vor kurzem erst unsere dreiteilige Krimiserie zu Jan Marschalek zu Ende gebracht, die neuesten Erkenntnisse über sein Spionleben Russland online gebracht. Sehe ich das jetzt richtig, dass mit diesen ganzen Entwicklungen um Magister Ott und im Hintergrund eben auch Jan Marschalek und diese bulgarischen AgentInnen, dass der Krimi, so wie es aussieht, noch einige Zeit weitergehen wird und noch gar nicht vorbei ist?
Ja, also das ist, glaube ich, relativ sicher, aber gleichzeitig glaube ich, dass wir einen sehr guten Riecher gehabt haben und vor allem auch ein sehr gutes Timing und man bei uns und beim Spiegel, ZDF und die Insider viele dieser Informationen schon lange bevor es jetzt öffentlich bekannt wurde, erfahren konnte.
Und noch viel Spannendes erfahren können wir in den nächsten Monaten. Also weiter der Standard.at lesen und auch beim Spiegel vorbeischauen. Und vielen Dank dir, Fabian Schmidt, dass du all diese Recherchen, Investigativgeschichten recherchierst, koordinierst und mitschreibst und dass du heute auch hier im Podcast warst. Danke dir.
Ja, sehr gern. Danke.
Wir machen hier jetzt gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen des Tages. Es geht unter anderem um die Rekordgehälter vom ORF, die gerade offengelegt wurden. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und verpassen Sie auch keine weitere Folgen mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Ich bin gleich zurück.
Wie kriegen Sie Leute zur Wahl? Wir haben über das Friedensprojekt geredet, da wird die junge Generation sagen, ja und, das ist schon geschehen.
Aber jetzt haben wir eine Bedrohung.
Dieses Recht auf Freiheit.
Demokratie.
Gibt es noch leistbaren Wohnraum? Wer profitiert von der Inflation? Vom Klimawandel über Herausforderungen in der Kreislaufwirtschaft bis zur Zukunft Österreichs und Europas. Heimo Scheuch, CEO von Wienerberger, diskutiert mit Gästen aus Wirtschaft und Industrie Themen wie Bauwirtschaft, Finanzen und Gesellschaft. Jetzt auf wienerberger.com/podcast.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der österreichische Rundfunk ORF hat eine Liste seiner bestverdienenden MitarbeiterInnen veröffentlicht. Auf Platz 1 steht Ö3-Moderator Robert Kratgi mit rund 440.000 Euro Jahresgehalt, also gut 30.000 Euro im Monat. Dazu kommen in dem Fall laut Bericht aber nochmal mehr als 8.000 Euro an Nebeneinkünften pro Monat. Damit verdient Kratgi immerhin mehr als der bestverdienende Politiker im Land, Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Auf Platz 2 folgt Pius Strobel, der unter anderem für die Sanierung des ORF-Zentrums am Künigelberg verantwortlich war. Und Platz 3 geht an ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, alle mit mehr als 400.000 Euro im Jahr. Das Durchschnittseinkommen beim ORF liegt bei rund 90.000 Euro pro Jahr. Dass der ORF seine Gehälter überhaupt offenlegen muss, ist seit der letzten ORF-Reform gesetzlich vorgeschrieben. ORF-General Weißmann kritisiert, dass dabei auch die Namen der Bestverdiener offengelegt werden und spricht von einer, Zitat, Neiddebatte. Eine Debatte gibt es jetzt auf jeden Fall, nämlich darüber, ob einige der Spitzengehälter in einem gebührenfinanzierten ORF gerechtfertigt sind oder nicht. Zweitens, der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will bei den Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen in Wien im kommenden Jahr 2025 nochmal antreten. Seit der ehemalige FPÖ-Chef über das Ibiza-Video gestolpert ist, ist es jetzt schon das zweite Mal, dass er es in Wien versucht mit seiner eigenen Partei, Team HC Strache. Beim ersten Versuch 2020 ist er allerdings an der 5%-Hürde gescheitert und nicht in den Gemeinderat eingezogen, sehr wohl allerdings in manche Bezirksvertretungen. Drittens, bei einem Luftangriff in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind mehrere hochrangige Generäle umgekommen, die im Dienst der iranischen Regierung stehen sollen, teilweise sogar zu den iranischen Al-Quds-Brigaden zählen sollen, die sehr hochrangig sind. Der Luftschlag wurde von Israel ausgeführt. Begründet wurde er damit, dass die Generäle auch das weitere Vorgehen der Hamas in Gaza besprochen haben sollen. Der Iran gilt als zentraler Verbündeter und Geldgeber der Hamas. Syrien und der Iran verurteilen den Angriff, vor allem deswegen, weil er auf oder sehr nahe an einem diplomatischen Botschaftsgelände passiert ist. Dieser Punkt ist gerade noch strittig. Aktuell wird mit Hochspannung auf die Reaktion des Irans gewartet. Es wird befürchtet, dass der Nahostkonflikt noch weiter eskalieren könnte. Und noch ein Detail zu israelischen Luftangriffen in Gaza. Dabei sollen vor kurzem auch MitarbeiterInnen einer NGO, die für warme Mahlzeiten in Gaza sorgt, umgekommen sein. Israel hat das mittlerweile bestätigt und eine genaue Untersuchung angekündigt. Und viertens, haben Sie schon mal was vom Havanna-Syndrom gehört? Das sind Symptome wie Kopfschmerzen, Hörverlust, Schwindel oder Übelkeit. Der springende Punkt ist aber, dass das alles gleichzeitig auftritt, und zwar verdächtig oft bei US-DiplomatInnen, etwa in der kubanischen Hauptstadt Havanna oder auch in Wien. Ein Rechercheteam rund um unser Partnermedium, den Deutschen Spiegel, hat jetzt neue Hinweise darauf, warum das passiert. Mikrowellenwaffen des russischen Militärgeheimdienstes GRU sollen dahinter stecken. Konkret könnten es elektromagnetische oder akustische Waffen gewesen sein. Das muss man sich dann wohl wie eine Art Science-Fiction-Pistole vorstellen, die unsichtbare Strahlen auf ihr Ziel abschießt und mutmaßlich zu den genannten Symptomen führt. Das Rechercheteam begründet den Verdacht vor allem damit, dass es Flugdaten von GRU-MitarbeiterInnen gibt, die immer wieder kurz vor Auftreten des Havanna-Symptoms in den betroffenen Städten eingereist sind. Die russische Regierung streitet die Vorwürfe natürlich ab. Spannend ist aber, dass auch die US-Regierung dazu nichts Genaueres sagen will. Mehr zu den russischen Mikrowellenwaffen und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der Standard.at nachlesen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen die neueste Folge unseres Schwester-Podcasts Inside Austria. Da geht es um den Missbrauchsfall in Niederösterreich, bei dem eine Mutter ihr Kind über eine lange Zeit hinweg misshandelt und teilweise sogar in eine Hundebox eingesperrt hat. Welche Lehren sich daraus für den Schutz von Kindern vor Gewalt in Zukunft ziehen lassen können, das hören Sie überall, wo es Podcasts gibt, bei Inside Austria. Feedback oder Anregungen für unsere Podcasts schicken Sie sehr gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das mit einem Abo. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. Mein Name ist Tobias Holub und an der heutigen Folge hat außerdem mein Kollege Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wie kriegen Sie Leute zur Wahl? Wir haben über das Friedensprojekt geredet, da wird die junge Generation sagen, ja und, das ist schon geschehen.
Aber jetzt haben wir eine Bedrohung.
Dieses Recht auf Freiheit.
Demokratie.
Gibt es noch leistbaren Wohnraum? Wer profitiert von der Inflation? Vom Klimawandel über Herausforderungen in der Kreislaufwirtschaft bis zur Zukunft Österreichs und Europas. Heimo Scheuch, CEO von Wienerberger, diskutiert mit Gästen aus Wirtschaft und Industrie Themen wie Bauwirtschaft, Finanzen und Gesellschaft. Jetzt auf wienerberger.com/podcast.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale, von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.